herzlich willkommen bei Drehzeug, einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Es gibt die Berben.
Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen hier zurück bei einer weiteren Ausgabe des Drehzeug-Journals.
Magazin.
Nee, kein Magazin.
Magazin nicht.
ich bin back. Letzte Folge war ich nicht da. Ne?
Ja.
Letzte Folge war ich in Urlaub. Mal wieder.
Ja.
Ich hatte jetzt so eine große Urlaubssaison und habe die Jungs ein bisschen im Stich gelassen. Aber diese Zeiten sind vorbei, denn ich bin jetzt back und jetzt ist Marcel nicht da. Heute ist Premiere. Jason und ich haben unsere erste Folge zu zweit.
Das stimmt nicht, wir hatten schon mal eine zu zweit.
Nee.
Doch.
Echt?
Ja.
Welche?
Ah, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, eine The Last of Us Folge war das.
Echt?
Ja. Da waren wir nämlich noch so, danach haben wir gesagt von wegen, boah, das war irgendwie weird, weil wir die ganze Zeit so viel schon miteinander reden, weil wir zusammenleben.
Ah, das kann sogar sein.
Dass die Folge irgendwie so richtig dry war, weil wir hatten auch schon den ganzen Tag gearbeitet zusammen.
Stimmt, das kann sein. Ja, okay, dann ist es nicht eine Premiere. Dann ist es eine, ist es sekundäre?
Eine sekundäre,
ja. Ja, wir reden heute über den neuen Wes Anderson-Film.
Asteroid City.
Aber bevor es losgeht, Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen und könnt gerne in unsere DMs leiten, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen und vergesst nicht, den Folgen-Button zu drücken. Und jetzt weiter mit der Folge.
Ich habe den gestern Abend mit Kira geschaut. Genau, wir waren noch im Kino. Wir waren nach guter Drehzeugmanier mal wieder 10 Minuten zu spät, mindestens.
Nice.
Das heißt, ich habe die ersten 10 Minuten vom Film nicht gesehen. Mm. Deswegen würde ich dich gleich bitten, die ersten 10 Minuten des Films einmal zusammenzufassen für unsere Zuschauer, Hörer, innen.
Die Add-ons am Spin.
Ich muss erstmal wieder reinkommen, Leute. Und für mich, ja, das wäre übersick. Genau. Und ansonsten reden wir halt heute so darüber, wie wir den Film fanden, weil es würde mich mal interessieren, was du aus dem Film rausinterpretierst.
Mhm, habe ich gerade eben erst noch analysiert raus. Also ich hatte nämlich, muss ich kurz dazu sagen, ich hatte gar keine Meinung zu diesem Film. Mhm. Ich bin auch rausgekommen, war so, what the fuck war das? Und ich habe jetzt gerade eben, dadurch, dass ich mir ungefähr so 3 oder 4 Essays angeguckt habe, wo ich mir mal so die Meinung anderer Menschen angehört habe, konnte ich erst so für mich mein eigenes Bild aus den 4 so zusammenschweißen, weil ich brauchte auf jeden Fall eine andere Perspektive, weil ich war so lost.
Ja, das ist, also keine Ahnung, ich habe jetzt auch viel gesehen, dass man den Film irgendwie zweimal gucken soll, mindestens. Also das sagen viele Leute, damit einfach mehr Leute ins Kino gehen, viele Regisseure. Aber nee, es ist wohl so, dass das doch ein sehr vielschichtiger Film ist. Und ich habe nämlich auch überhaupt keinen Interpretationsansatz gehabt gestern Abend. Und war einfach nur, also auch echt gottlos müde, muss ich sagen. Aber ich war auch einfach sehr verwirrt. Man muss dazu sagen, wir waren im Dings, ne, im kleinen Kino hinten.
Das Rex?
Ja.
Ja, da war ich auch. Wart ihr in welchem Saal?
6.
Okay.
Wir waren in diesem kleinen Saal und weil wir so spät kamen, wir hatten zwar eigentlich gute Plätze reserviert, aber ich war so ein bisschen verwirrt, weil eigentlich sah das so auf dem Bestelldings aus, als wäre das so ein Doppelsitz. Mhm. Aber als wir in den Kinosaal gekommen sind, gab es keine Doppelsitze und ich war so voll verwirrt und ich wollte auch den Leuten nicht mehr auf den Sack gehen, weil ich hasse es, wenn Leute zu spät ins Kino kommen, ich wollte nicht so einer sein, so ein Leut. Deswegen haben wir uns einfach in die erste Reihe gesetzt, vorne, aber die erste Reihe bockt gar nicht in diesem kleinen Kino.
Nee, gar nicht, du musst deinen ganzen Kopf tilten die ganze Zeit, so 90 Grad, wenn irgendwas in der linken Ecke passiert.
Nee, das Problem ist, dass du so schräg auf die Leinwand sitzt und die Leinwand ist auch noch so leicht gebogen, aber nicht so richtig und das Bild war vollkommen verzerrt die ganze Zeit.
Achso, okay, das Problem hatte ich nicht, weil ich war auch weit vorne, auch in so einem kleinen Saal im Rex. Mhm. Und ich hatte einfach nur das Problem, dass, weil es halt ein Wes Anderson ist und da passiert durchgehend in jeder Ecke vom Film was und es wird ganz oft mit so einem übelsten, es passiert in der rechten Ecke des Bildes was und die Antwort darauf kommt in der linken Ecke des Bildes. Das heißt, manchmal war ich wirklich wie bei einem Tennisspiel, einfach nur die ganze Zeit von rechts nach links am Gucken, damit ich wirklich alles sehen kann. Und wenn ich nach links gucke, sehe ich nichts mehr, was rechts passiert.
Ja, das war nicht so ganz optimal gelöst, deswegen werde ich mir den auf jeden Fall nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal im Kino gucken werde, aber ich werde ihn auf jeden Fall nochmal anschauen, sobald es geht. Weil ich glaube, ich habe eine Menge irgendwie verpasst, abgesehen vom Anfang, auch einfach generell irgendwie so, weil ich sehr damit beschäftigt war, mich über den schlechten Sitz abzufacken, und mit dem Kopf nicht so ganz beim Film war. Es war auch irgendwie so ein weirder Dude neben uns in der ersten Reihe, so ganz hinten in der Ecke, der einfach so nach 30 Minuten des Films seine 6 Bierflaschen, die er sich unten gekauft hat, genommen hat, sein Popcorn, sein leeres, und nach Hause gegangen ist. Ich fand den Film gar nicht gut, Digga.
Schade. Das hatte ich jetzt öfter schon gehört, dass Leute den Film nicht gut fanden.
Der ist auch nicht besonders gut bewertet.
Ja.
Ne? Ich glaube, auf Rotten Tomatoes hat der 67 Critic Score.
Das weiß ich, ich guck da gar nicht mehr nach.
67 User Score und irgendwas mit 70 Critic Score.
Mhm.
Und auf IMDb hat der 7,1.
Finde ich crazy, weil ich habe mir auch die Essays von den Leuten, die den Film gar nicht gut fanden, angeguckt. Und die waren, also ich finde schon, es gibt objektive Essays, besonders wo viel analysiert wird und Stilmittel und sowas erfasst werden. Und die negativen zu dem Film waren immer ohne Halt einfach. Also die waren irgendwie so sehr subjektiv, einfach nur, ja, fand ich nicht gut, weil die Präferenz von mir wurde nicht stimuliert. So.
Ja gut, das sind halt, nicht gut, ne, klar, es ist halt schon eine subjektive Meinung, die sich ja jeder bildet.
Deswegen, ja, nee, klar, aber ich meine so irgendwie,
das halt einfach, also sag ich mal, anhand von Fakten zu begründen, weshalb der Film vielleicht technisch oder erzählerisch nicht gut ist. Ne?
Ja, ja.
Das stimmt. Aber ich finde, das ist bei Wes Anderson sowieso immer so ein Ding. Es gibt so zwei Lager. Es gibt das eine Lager, was den vergöttert. Jamal. aber es gibt auch das Lager, was findet, der ist absolut überbewertet.
Mhm.
Und ich kann beide Lager verstehen, weil also keine Ahnung. Das ist was ich jetzt ich habe nämlich auch ein paar Essays angeguckt heute. Zwar nicht so viele irgendwie, wie ich wollte, weil ich einfach keine Zeit hatte, aber ich musste auf jeden Fall auch, weil du das so vorhin meintest, mir auch irgendwie Input reinholen, damit mein Gehirn anfängt zu arbeiten und so ein paar Anhaltspunkte kriegt, weil ich gar nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Und viele beschweren sich über Wes Anderson in der Hinsicht, dass dass man das Problem von Style over Substance hat. So, ne? Also man opfert, sag ich mal, Story für interessante Visuals und diese Ästhetik. So.
Finde ich in Asteroid City gar nicht.
Nicht?
Nee.
Ja, lass uns da gleich drauf eingehen, weil ich habe da eine andere Meinung ein bisschen. Aber auf jeden Fall der Fact, dass halt, und das ist das, was eigentlich immer sofort in den ersten drei Sätzen fällt, das Wort, wenn du jemanden nach Wes Anderson fragst, ist das Wort Ästhetik.
Ja.
So, und Ästhetik ist dieser Style. Es gibt, glaube ich, keinen Regisseur auf der Welt, der so einen ausgeprägten, so einen klar definierten Style hat wie Wes Anderson.
Mhm.
Und es gibt jetzt, und das haben viele gesagt, was sie als schlecht ansehen, was sie Wes Anderson so ein bisschen ankreiden, dass dieser Style so unique in Anführungszeichen ist, dass es diese ganzen AI-Trailer, die jetzt aufgekommen sind, ne, The Whimsical Fellowship und so ein Zeugs, wo halt Herr der Ringe zum Beispiel als Wes Anderson-Film-Trailer durch AI adaptiert wurde, dass das schlecht wäre, dass eine künstliche Intelligenz etwas so klar, also beziehungsweise dass eine Handschrift von Regisseur so klar definiert ist, dass eine künstliche Intelligenz das letztendlich vollkommen faken kann. So. Und zum Beispiel Robert Hoffmann, also ich halte nicht viel von dem, aber ich habe mir seine Kritik angehört.
Okay. Ja. Also Robert Hoffmann, falls du hörst, ne? Ich mag dich gar nicht.
Aber ich halt auch nicht viel davon, weil er auch immer sehr oberflächlich kritisiert und er meinte das auch so.
Aber was ist das denn für ein, was ist das für ein Argument? So, also was kann Wes Anderson denn dafür? Und ich finde auch tatsächlich, ja, es werden Styles nachgemacht in diesen Videos. Man erkennt, dass es irgendwie Wes Anderson ist, aber ich finde, es gibt zum Beispiel diese Filme auch, wo er mit diesen Wölfen und sowas.
Isle of Dogs.
Ja.
Oder so. Meinst du Fantastic Mr. Fox?
Den auch. Die sehen ja beide auch recht ähnlich aus.
Ja, ja.
Und da, finde ich, sind diese AI-Videos, da haben die wieder gar keinen, also das ist wieder eine andere Handschrift, finde ich.
Zu einem gewissen Grad, weil auch da diese klaren, definierten Linien auch in den Bewegungsvektoren und so ein Zeugs, also die Kamera, die sich...
Ja, okay, klar.
Also es ist schon immer noch klar erkennbar, dass es Wes Anderson ist, aber ich weiß, was du meinst. Es ist halt ein anderes Medium irgendwie, weil es halt Stop-Motion ist komplett und alles. Das hat er auch witzig kombiniert in dem Asteroid City jetzt, aber da kommen wir auch nachher noch zu.
Ja.
Ich weiß aber, was du meinst.
Der Roadrunner.
Ja, genau. Und das Alien.
Ja, ja.
Das Alien. Das war so episch, Digga. Aber es gibt den also ich finde das auch blödsinnig, dass man sagt, okay, das ist irgendwie jetzt ein Zeichen von also was Schlechtes, dass die Handschrift so unique, also so klar erkennbar ist. Mhm. Aber in einem Punkt, finde ich, stimmt es schon, weil es nicht abnutzt. Also es, weil es sich abnutzt. So. Und ich finde, Wes Anderson nutzt, also diese Handschrift nutzt sich so ein bisschen ab. Und das hat mich in Asteroid City auch so ein bisschen genervt, sag ich mal. Also, mhm. Weil, ja, keine Ahnung, es ist irgendwie nichts Neues mehr.
Ja, ich glaube.
Man wird nicht mehr überrascht.
Da, genau das meine ich. Ich glaube tatsächlich, dass er das sehr bewusst so gemacht hat extra. Also, wenn ich da auf ein Zitat von einem Typen, den ich gesehen habe, der dazu auch was gesagt hat, Taylor J. Williams, falls du den kennst.
Ja, ich glaube schon.
Der hatte ein echt interessantes Zitat gemacht, was mir auch echt, also, ja, wo mir auch so ein bisschen mehr Klarheit verschafft worden ist, wie dieser Film zu sehen ist. Er meinte nämlich, dass die Tragödie eines Geschichtenerzählers ist, dass er oder sie so lange Geschichten aus seinem Leben erzählt, bis er keine Geschichten mehr hat und somit Geschichten über das Geschichten erzählt.
So. Das,
ja, und da fand ich, in dem Film war es so sehr irgendwie, ja, man hatte schon stark gemerkt, schon allein, weil es wirklich einfach ein Film, also es war eine Produktion über eine Produktion über eine Produktion, wenn du jetzt die vierte Wand noch mitzählst.
Naja.
Und ja, irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass er seinen Style so selber ein bisschen, also er hat den Style gestylized, weißt du?
Ja, das ist das Ding. Also lass uns kurz, bevor wir da jetzt reingehen, einmal sagen, also erstmal Spoilerwarnung natürlich, für alle, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben.
Oder wollen wir noch kurz einfach spoiler-free kurz darüber so reden?
Wir könnten, ja, können wir auch machen.
Ja, für euch
aber
alle.
Aber ich würde trotzdem anreißen, worum es geht. So,
genau, das würde ich jetzt kurz machen.
Ja, okay.
Also, wenn wir es jetzt ganz grob angehen, ohne irgendwas vorwegzunehmen, ohne euch irgendwelche Bilder in den Kopf zu setzen, wodurch ihr jetzt schon eine Interpretation im Kopf habt, bevor ihr den Film überhaupt gesehen habt. In dem Film geht es um eine fiktive Stadt in Nevada, glaube ich.
Mhm.
Wo so, keine Ahnung, sieht so sehr...
Ist halt so, in der Wüste war einfach
von ja, genau. So. Es heißt auch Asteroid City, heißt die Stadt. Und da kommt eine Familie, also ein Vater mit seinen vier Kindern hin. Und dann wird da alles abgeschottet. Die müssen da bleiben mit verschiedenen anderen Figuren. Und weil ein Asteroid dort gefunden worden ist. Und Aliens aufgetaucht sind. Und ja, das...
Das ist es eigentlich. Ja, letztendlich ist es das. Es spielt in den 50ern in Amerika.
Ja, so Post-War.
Ja, und diese Asteroid City, also das ist halt so ein Treffpunkt für so Space-Leute, so ein bisschen. Also ja. Nicht für Aliens, sondern für Leute, so Wissenschaftler.
Ja.
Und da wird einmal im Jahr dieses Space-Kadetten-Ding gehalten. Ja. Und dafür kommen diese Familien dahin mit ihren Brainiac-Kindern, mit diesen Wissenschaftler-Kindern, die da ihr Stipendium für irgendeine Erfindung, die dieses Jahr gemacht haben, kriegen. Das ist letztendlich die Ausgangssituation und da müssen die, weil irgendwas passiert, letztendlich sind die da in Quarantäne und können da nicht mehr weg und hängen dann aufeinander.
Ja.
Aber das ist halt nur das, der eine Teil vom Film, ne?
Mhm. Ja. Ja, aber den, ja, es wird auch, der andere Teil ist so ein bisschen dadurch, dass es alles so aufgezogen worden ist, dass dieses ganze Asteroid City-Ding, so wird auch ein Stück, ein fiktives Stück, ein Theaterstück auch noch benannt, worum es auch in dem Film geht. Das heißt, es wird uns gezeigt, dass das alles nur ein Theaterstück ist, dass es alles inszeniert. Und dann sehen wir noch die Leute, die hinter der Inszenation stehen.
Inszenierung.
ja, die aber auch irgendwie, also es ist, da in der Welt ist auch alles schwarz-weiß. Und in dem Stück ist alles ganz knallbunt, übelste Wes Anderson-Farben und
der Aspect Ratio ändert sich wieder.
Ja, ja, ja.
Also das Bildformat.
Was eigentlich weird ist, weil ich finde, es ist irgendwie, müsste nicht die Ratio, wenn wir sozusagen in der Anführungsstrichen Realität sind, dann müsste ja da eigentlich Farbe sein und alles wie in unserem echten Vision Score sein. Und wenn wir in das Stück reingehen, hätte ich dann eher gedacht, Aber ich glaube, das ist genau dieses, was ich auch in einem Essay gesehen habe. Dieses, dass wir uns da in Wes Andersons Dollhouse halt wieder befinden, so in der Welt, in der er sich wohlfühlt und sowas und wie er auch eigentlich seine Geschichten erzählt.
Ja, und dass wir uns, glaube ich, in der Fantasie sozusagen der Schauspielenden befinden.
Ja, in der Illusion so ein bisschen.
Genau,
ja.
Weil wir das ja nicht wahrnehmen als zweidimensionale Bühne, sondern halt als... Ja,
eigentlich schon, ne?
Wirklich da.
Schon ein bisschen.
Ja, das ist ja das Geile, es ist so gemixt. Ja, du hast so diese Bühnen-Set-Building so, diese obviously nicht echten Felsen und so, alles sieht so billig aus halt, wie so ein Bühnenbild einfach.
Ja.
Aber es ist halt eine existierende Stadt, in der man sich komplett bewegen kann. So. Und es ist nicht so, als würde man als Zuschauer halt vor einer Bühne sitzen.
Ja, und trotzdem fühlst du dich wie in der Bühne. Oder fühlst dich wie auf der Bühne tatsächlich.
Aber das liegt auch an den Achsen, die gewählt werden, halt einfach und an der Tiefe des Bildes und solche Sachen. Ja. Das ist aber dieser typische Wes Anderson-Style. Ich finde, du hast immer das Gefühl, bei dem du guckst irgendwie auf eine Bühne.
Ja. Ja, aber auch alles, weil alles so ein bisschen auch unecht aussieht. Wenn wir uns auch in dem Krater befinden, wo der Meteorit drin liegt, man kauft es ihnen ab, dass sie in dem Krater drin sind. Aber wenn du genau dir diese Spalten in der Wand und sowas anguckst, dann merkst du schon, okay, das ist obviously nicht echt.
Ja, genau, das meine ich. Ja.
Und ich habe auch das Bild dazu gesehen hinter den Kulissen, wie das halt auch nur so eine Miniatur wieder war. Und ich dachte mir schon wieder so, natürlich. Aber ich habe auch irgendwie gedacht, es wäre vielleicht wirklich groß gebaut worden, weil auch immer die Szene kommt mit der Tür da drin.
Ja, es ist mit Sicherheit beides, denke ich. Ich denke, dass
das Raumschiff und sowas wird wahrscheinlich alles in Miniatur, dann, wenn man beides zusammen sieht, gedreht.
Genau, ja, das sind halt verschiedene Elemente so. Es gibt ja auch, zum Beispiel im Herr der Ringe hat man Minas Tirith auch in drei verschiedenen Scales gebaut oder diese ganzen Gebäude in ganz kleinen, dann in so Menschenhöhe ungefähr.
Und dann einmal in echt.
Ja, wirklich, die unteren drei Ringe von Minas Tirith und auch Helms Klamm haben die echt gebaut.
Was?
Und danach wieder abgerissen, ja.
Warum wieder abgerissen?
Weil das nur so Schaumstoffzeug ist.
Ach so, ich dachte, die hätten halt, das meine ich mit denen echt.
Ja, aber zum Beispiel.
Richtig Stein und sowas.
Edoras haben die, so also die Stadt von Rohan. Ne, da wurde
ja, okay, das sieht man aber auch.
Das haben die komplett echt gebaut.
Ja, ja.
Und solche Sachen.
Steht das immer noch?
Nee, das mussten die auch abreißen. Die haben auch, Hobbingen haben die auch abgerissen nach dem Herr der Ringe. Die haben es nach dem Hobbit
nachgebaut, oder?
Ja, die haben es für den Hobbit wieder aufgebaut an der gleichen Stelle und dann haben sie es damals so gebaut, beim Hobbit dann, dass es auch aus Materialien ist, dass das fortbestehen kann. So.
Okay.
Weil du kannst, also es ist halt finanziell jetzt nicht drin, eine Burg zu bauen aus Stein.
Ja, und man will ja auch eine Green Production haben.
Genau, ja. Obwohl ich nicht weiß, wie green tonnenweise Schaumstoff sind.
Nee, weiß ich auch nicht.
Styropor oder was.
Ja.
Ja, nee, aber eben, es sieht, aber so wie es immer aussieht, auch in Grand Budapest Hotel und sowas, hast du diesen weirden Look, dass es einfach Miniaturen sind, aber es ist so verbaut, dass es in Echtgröße ist und es verschwimmt alles so. Man weiß nicht, was ist jetzt echt und was nicht oder was ist Echtgröße und was ist Miniatur und einfach nur eingefügt nachher und solche Sachen.
Ja.
Und
das fängt ja schon beim Himmel an. Der Himmel sieht die ganze Zeit, ist es nur eine Farbe eigentlich. Ja. Es sieht mega unecht aus und trotzdem so, es gehört zur Welt. Du nimmst es vollkommen an, dass das gerade Teil der Welt ist.
Ja, und auch diese, zum Beispiel, das finde ich so, da ist es mir besonders aufgefallen, diese Atombombenpilze, die halt aussehen wie Schaumstoff, also wie so Filz oder Watte oder sowas.
Ja.
Aber in dieser Welt alles so eingefügt, dass es halt...
Es fällt dir kaum auf.
Ne, es funktioniert einfach.
Ja.
So.
Das ist halt Irreale wird real.
Aber das ist halt Wes Andersons Look letztendlich.
Ja.
So. Und den hat er in allen seinen anderen Filmen irgendwie auch schon durchgezogen.
Ja.
Also nicht in allen, aber seitdem er halt diese Handschrift entwickelt hat.
Aber wir fühlen uns viel mehr auf der Bühne oder als wenn wir auf eine Bühne gucken, wenn wir in diese Welt, diese Schwarz-Weiß-Welt kommen. Das ist viel mehr Bühne und auch viel von dem, wie die Texte aussagen, wo sie auch wirklich auch teilweise Emotionen auch wirklich haben, weil in der bunten Welt wird jede Line ohne Emotion delivered. Also alle sprechen ganz monoton ihren Text und in der Schwarz-Weißen hatte ich das Gefühl, es war nicht viel, aber es war auf jeden Fall mehr Spiel. Und Bühnenfeeling auch, also du hast auch wirklich teilweise einfach Bühnenelemente gesehen, die ganz klar, du wusstest ganz genau, das sind Bühnenprops und sowas. Und zum Beispiel, wie die im Zug waren und er diese eine Schauspielerin zurückholen sollte und er am Fenster erstmal entlang rennt.
So random gewesen.
Ja. Deswegen, und das ist auch ein großes Malheur, was ich gehört habe, ist, dass, fand ich nämlich auch so, das war genau eins, was mich so abgefuckt hat, weil es so ohne Hand und Fuß war. Er meinte, dass der Film nicht funktioniert hat und dass es ihn mega abgefuckt hat, weil die die ganze Zeit halt mega monoton reden und sowas und deswegen war der Film nicht witzig für ihn. Und er hatte sich mega drauf gefreut, sich einen witzigen Wes Anderson anzugucken und war dann wohl einfach nicht lustig, aber der Typ war auch, also der hat selber Jokes in seine Videos mit reingemacht, der war auch selber nicht witzig. Deswegen habe ich dann mir auch gedacht, okay, ich kann mir jetzt nicht so, ich kann dir nicht so wirklich glauben, weil die, also er hat wirklich gottlos schlechte Witze gebracht.
Ja, da sind wir aber auch wieder beim Thema Humor, wie verschieden Humor sein kann, ne? Ich finde so, ein Film ist nicht witzig, irgendwie ist ein Argument, was sehr dünn ist.
Hm. Ne? Mich hat es nämlich vollkommen abgeholt.
Ja, ich habe auch gottlos gelacht. Ich hatte Momente, wo ich es nicht so witzig fand, aber, also wo es witzig sein sollte, aber es war nicht wirklich witzig. Aber grundsätzlich habe ich die ganze Zeit miese gekichert. So. Ja. Also Kino und ich haben uns die ganze Zeit ins Bärtchen gelacht. Also ja, ist halt klassischer Wes Anderson-Humor wieder. Aber ich muss trotzdem sagen, dass mich der Film nicht so mega abgeholt hat.
Und darüber reden wir jetzt im Spoiler-Teil. Wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann geht ins Kino und guckt euch ihn an. Denn wir können, natürlich 5 Stunden lang jetzt hier durchreden. Und dann hättet ihr ungefähr eine Ahnung, was in dem Film abgeht. Aber ich muss ehrlich sagen, bei dem Film, das muss man selbst erlebt haben. Es ist nämlich so, wir haben nicht den komplettesten Durchblick, denke ich jetzt mal.
Nee, absolut nicht.
Deswegen guckt es euch selber an, dann kommt ihr natürlich zurück zu dieser Folge und hört sie bis zum Ende, bis zur letzten Sekunde natürlich an. Und dann guckt ihr auch nochmal, ob ihr uns auch schon eine Bewertung gegeben habt und gefollowt habt. Und
dann kann es schon weitergehen. Dann macht ihr das auch jetzt noch schon.
Ganz genau.
Also ich muss sagen, ich fand den letzten Wes Anderson-Film schon nicht mehr so mega nice.
The French Dispatch.
Ja. Und zwar, weil auch da, und das, also ne, ich habe den nur einmal gesehen, muss ich auch sagen. Und das war schon was her. Aber ich habe ihn nicht so mega geil in Erinnerung, weil ich mit der Story nicht so viel anfangen konnte.
Mhm.
So.
Ich habe den Film nicht gesehen.
Ja, es ist so, dass das auch, es ist ähnlich wie jetzt der Film, also der neue Film, Astro City. Es geht wieder um so ein, um irgendein Medium, ein fiktives, ich glaube, es ist eine Zeitung oder sowas, oder eine Zeitschrift. Und die letzte Ausgabe davon oder irgendwie sowas. Mhm. Und da sind einzelne Artikel drin, so einzelne Berichte. Und diese Berichte, die werden sozusagen, diese Geschichten, die darin erzählt werden, werden halt erzählt.
Ah, okay.
So, und verfilmt. Und deswegen hast du eher so eine Kurzgeschichtensammlung, so ein bisschen, die unter einem großen Bogen läuft, aber ich weiß auch wirklich nicht mehr genau, was das Thema des Films war so wirklich und es liegt schon so lange zurück. Ich weiß nur, dass ich ihn damals nicht so gut fand, weil ich dadurch, dass es dieses episodenhafte, dieses einzelne Geschichten Ding und du hast keinen Hauptcharakter, der sich so komplett durchzieht und solche Dinge so, fand ich es sehr schwer zugänglich und emotional irgendwie nicht besonders ergreifend so. Also ich hatte keinen emotionalen Zugang zu der Geschichte, weshalb es mich nicht wirklich interessiert hat. So. Es war wieder schön anzusehen, es war witzig und definitiv die sexiesten Shots, sag ich mal so, die Wes Anderson irgendwie gemacht hat. Obwohl ich sage immer noch, mein Lieblingsfilm ist Grand Budapest. Aber
ich habe mir aber auch so ein Beauty of the French Dispatch angeguckt und da muss ich auch sagen, ich fand den rein von der Ästhetik her auch noch geiler als Budapest. Und das sind die einzigen, die ich gesehen habe.
Der ist so.
Also Budapest ist der einzige und Astro City.
Sonst echt?
Kein Wes Anderson.
Ach so, gesehen. Ja, okay. Also ich meine, ich habe tatsächlich auch noch nicht alle gesehen. Ich habe viele gesehen, aber mir fehlen noch ein paar auf der Liste. Aber ich finde einfach, Grand Budapest Hotel ist so. Ja, ich liebe diesen melancholischen Vibe in diesem Film und der ist auf so vielen Ebenen einfach so. Keine Ahnung, so detailverliebt und funktioniert so wunderschön und er hat einfach diese geile Story. So, also du hast wirklich einen Bogen und der auch emotional ist und sowas, dass so einfach, also keine Ahnung, mich hat der Film einfach deutlich länger beschäftigt als Astro City jetzt zum Beispiel oder French Dispatch, weil über den habe ich danach, glaube ich, nie wieder nachgedacht, so ungefähr. Aber hier ist es ähnlich das Problem. Ich bin kein Fan davon, dass der Film so eine Dokumentation über dieses über dieses Stück ist und seine Entstehungsgeschichte und alles, was dahinter steht. Und wir immer wieder diese Unterbrechungen haben in die Realität letztendlich, also die schwarz-weiß 4:3.
Was ja dann irgendwie gar keine Realität ist.
Genau, aber das der Film erinnert dich immer wieder, pausenlos, sogar in der Fantasiewelt, sag ich
Bryan
mal.
Bryan Cranston eben, auf einmal neben der
Spiegel. Wenn Bryan Cranston auftaucht, so. Jedes Mal wirst du wieder daran erinnert, das, was da passiert, ist nicht echt.
Mhm.
So. Und das, was da passiert, ist im Endeffekt auch bedeutungslos deswegen.
Ja.
Und auf der einen Seite hat mich das also echt abgefuckt, weil ne, ich mich einfach nicht, also ich nicht den Sinn verstanden habe, dann so also emotional, warum ich mich auf diesen Film so einlassen sollte, wenn er sowieso eigentlich keine Bedeutung hat.
Hm.
Auf der anderen Seite glaube ich aber mittlerweile, dass genau das die Aussage des Films ist.
Ja, das meinte ich ja gerade.
Ja.
Ja. Aber generell hat der Film halt starke nihilistisch-absurdistische Erzählweisen, auch die antiklimatischen Handlungsstränge.
Ja, gut, das ist sowieso so was anderes ein Ding.
Aber. Ja, okay, aber da war es nochmal so richtig intensiv, weil sie haben so viele Mini-Stories angeschnitten und die wurden auch tatsächlich einfach direkt zu Ende erzählt. Also es ging zack, zack. Also es war anfangs schon mit dem Fotografen hier, Jason Schwartzman, ne?
Mhm.
Wie der so erzählt, dass er den Kindern noch nicht gesagt hat, dass ihre Mutter vor 3 Wochen gestorben ist. Und ich dachte schon, Digga. Und ich dachte so, es hat sich angehört, als würde er mega strugglen damit. Das ist übelst was Problem für ihn. Nächste Szene erzählt es ihnen. Alles cool. Keine Konsequenz. Geht einfach weiter. Und
ja, eben.
So. Ja, also außer mit den Töchtern, die auf einmal so einen Hexenkult aufgemacht haben. So, da war ich so, Digga, es beschäftigt sie schon krass.
Nee, die war so ein Gott, du süß, Alter. Das war
ja,
so witzig.
Ja.
Aber das war das, ich habe mich nicht informiert, keine Ahnung, aber das war wahrscheinlich eine Schauspielerin gewesen, die einfach 3-mal gefilmt haben, sozusagen, oder?
Nee,
oder
ich glaube,
das waren Zwillinge.
Ich glaube, es gab ein Zwillingspaar und die dritte, die sah denen ja auch gar nicht so krass ähnlich.
Ach so, ja, gut, das Bild war sehr verzerrt, ich konnte das nicht erkennen.
Ja.
Nee, ich habe da nicht so drauf geachtet, ich dachte, die sehen alle drei gleich aus.
Nee. Also die zwei waren bestimmt Zwillinge und die dritte war.
Ja, weil es kann ja sein, dass sie auch einfach die Zwillinge halt eine Person ist und sie filmen sie doppelt so.
Aha,
wie bei. Ja. Spiderwick.
Wäre vielleicht aber einfach zu perfekt, wenn alle drei dann gleich aussehen. Ist egal.
Ja, nee, ich habe mich das nur gefragt, weil das wäre krass gewesen als Kind. Also eine krasse Leistung als Kind-Schauspieler. Ja, ja. Ich finde, die haben echt gut gespielt.
Weiteres Beispiel ist, es wurde introduced zum Beispiel die Beziehung zwischen Jason Schwartzman und dem Schwiegervater.
Mhm.
So, man merkt, okay, die haben ein schweres Verhältnis. Also es war auch so hart einfach, du hast mich nie geliebt, oder? Ah, ich hab dich nur nicht gemocht. Oder nee, er hat gesagt, du hast mich nie gemocht.
Ja, genau, ich hab
dich nur nicht geliebt.
Ich dachte auch erst, es wäre der Dad, aber ich bin auch ein bisschen zu spät gekommen. Keine Ahnung, ob das am Anfang schon direkt erklärt wurde.
Nee, gar nicht. Am Anfang wurde einem gar nichts erklärt. Typisch auch.
Ja.
Deswegen, und das war dann auch, der kam dann irgendwann, der Schwiegervater, und es war alles cool, einfach go with the flow. So, es war gar kein Thema. Die Beziehung zwischen den beiden war egal. Es war einfach egal.
Ja, es ist irgendwie so, also ich meine, es wurde schon wieder mal angerissen, wenn die dann da irgendwie saßen und er gesagt hat, dass er eigentlich die Kinder da bei dem absetzen wollte und sich dann verpissen wollte oder wo es um die Tochter ging.
Aber das wird so abgefrühstückt einfach, weißt du?
Ja, eben, das wird erstens so abgefrühstückt und zweitens, ja, hat es irgendwie im Großen und Ganzen überhaupt keine Bedeutung, weil man weiß nicht, wohin der Film will. Was ist so das Thema des Films? Also, wer ist das Zentrum des Films?
Genau, das meine ich jetzt gerade.
Ja.
Ich glaube nämlich, dass es einfach kein Zentrum gibt. Also auch die ganze Alien-Geschichte, ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre so der Haupttrope so, und darum wird es gehen. Das Alien kam, immer wieder weg, das war's.
Ja, und ich glaube aber, und das ist auch was ich in einem der Essays gesehen habe oder gehört habe, also der Film, der setzt sich ja schon mit, also es geht schon in dem Film um das Thema Trauer, ne, und Verlust. Und sowas. Und dieses Alien und dieser Komet sind letztendlich auch nur eine weitere Metapher für irgendwas kommt und nimmt dir irgendwas weg, was dir wichtig ist.
Und dann geht das Leben weiter.
Und dann geht das Leben aber, genau, es geht stinknormal irgendwann wieder weiter. Ja. Und irgendwie kommt dieses Ding sogar wieder zurück und es juckt keine Sau mehr.
Ja, es ist einfach
so, oh.
Weil dann gewöhnst du dich daran wieder. Es ist egal. Es ist egal.
Ja, und es ist auf allen Ebenen ist es irgendwie scheißegal. Auch in der Realität ist das, was passiert ist, scheißegal. So. Der Regisseur von Adrian Brody gespielt, so, wird von seiner Frau verlassen. Und das ist aber auch irgendwie so, es juckt nicht.
Es juckt gar nicht.
Weil es ist scheißegal irgendwie. Es ist danach nie wieder ein Thema.
Ja.
Weißt du? Und wenn dann am Ende, Der Hauptdarsteller, Jason Schwartzman oder wie er heißt?
Schwartzman.
Schwartzman.
Der Schwartzman? Ist das dieser Schwartzman? Ich dachte, das wäre der Krautsalat.
Wenn der rauskommt und ihn fragt, ey, ich verstehe diese Figur einfach immer noch nicht, ich verstehe dieses Stück auch nicht, und der Regisseur selber sagt, weil er es auch nicht geschrieben hat, ich habe auch keine Ahnung, Digga, so, aber du machst es cool, du machst es gut so, du bist, machst es genau richtig. Es ist alles, also irgendwie hat nichts so wirklich eine Bedeutung.
Auch der Writer und Jason Schwartzman.
Als die einfach rummachen
und Sex miteinander haben.
Und du denkst dir, hä?
Ja, es war auch nicht mehr wichtig.
Nö, es war auch, so auch nie wieder drauf eingegangen.
Es war auch, also, aber ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich auch selber, also ich würde mich nicht als hundertprozentigen Absurdist oder sowas beschreiben, aber ich habe schon eine sehr absurdistische Wahrnehmung, habe ich den Film einfach vollkommen gefühlt, Alter. Also, es hat auch direkt connected. Aber ohne, dass ich wusste, ich habe es ja gerade eben erst wirklich realisiert. Und jetzt ist mir auch in den Sinn gekommen, ich habe es wahrscheinlich deswegen auch so genossen. Und als der Film auch einfach vorbei war und ich dachte, es muss noch irgendein Payoff geben oder irgendwas Geiles muss noch kommen oder irgendwas, was mir noch ein bisschen was an Anhalt gibt, habe ich mir gedacht, das hat auch voll gegen meine Einstellung einfach, also dass ich überhaupt danach gesucht habe in dem Film. Bei allen anderen Filmen, so, keine Ahnung, werde ich manchmal mitgerissen, aber du weißt ja selber, oft bin ich einfach ein emotionales Wrack und mir ist es einfach scheißegal manchmal. Ich verdrück keine Träne, vielleicht mal später, so ein paar Tage danach hittet es mich auf einmal. Bam, Junge. Aftersun war eine Ausnahme. Es gibt Softspots, auf jeden Fall.
Ich habe nicht richtig geguckt, Digga.
Und deswegen war es so ein, es hat mir selber nochmal gezeigt, Alter, vielleicht gibt es auch einfach nichts Wichtiges.
Ja, also es ist, ich weiß es nicht, weil ich glaube schon, ich werde deswegen auf jeden Fall nochmal gucken, dass irgendwas da ist, so. Mhm. Also irgendwas muss da sein.
Ja, es gibt die Leute, die ewig danach suchen und die Leute, die sich damit abfinden, dass es vielleicht nicht da ist.
Ja, aber ich raff's nicht, weil, also es erinnert mich sehr stark, kennst du den Film Burn After Reading von den Coen-Brüdern?
Ja, klar, mit Brad Pitt.
Ja, mit Brad Pitt und, wie heißt sie, Frances McDormand, glaube ich.
Kenne ich bestimmt, kennst aber nicht beim Namen.
Kennst du definitiv. Und noch ein paar anderen Leuten. Auf jeden Fall George Clooney, Tilda Swinton.
Ja.
Die klassisches Cast einfach von den Coen-Brüdern von den etwas älteren Filmen. Ja, auf jeden Fall ist dieser Film ja auch so. Dieser Film fängt irgendwie random an und hört auch random auf. Und es passiert die übelst abgefuckte Scheiße, aber du stehst am Ende auch nur da nicht so, hä, Digga, jetzt ist vorbei, so, und das ist ja bei diesen Coen-Brüder-Filmen, bei den Alten ist das ja oft, sag ich mal so, zum Beispiel auch Big Lebowski, so. Ja. Der hört auch einfach
Alter,
auf,
das hat
Digga.
Mich einfach, das war, ich saß einfach nur und dachte mir, hä?
Aber irgendwie ist es trotzdem so, in diesen Filmen steckt immer noch irgendwas drin, so. Und in Astral City habe ich bis jetzt nichts rausgekriegt, außer der Tatsache, dass jetzt endlich eigentlich alles scheißegal ist und das Leben läuft, wie es läuft, egal was du machst. Und es geht einfach nur darum, das Leben zu leben, so in gewisser Weise.
Ja.
Und sich damit abzufinden, dass man die Dinge auch nicht versteht. Aber und auf der anderen Seite, und das ist das, was mich an dem Film wieder so ein bisschen nervt und was ich meinte, am Anfang schon, das nutzt sich ab, Wes Anderson zitiert sich selbst. Und zwar echt viel.
Ja, aber der genau das ist das Gute. Also das fand ich übel krass.
Aber ich weiß nicht, inwiefern es krass ist. Und das ist dieser Punkt, den ich meinte mit, da kann ich das Argument verstehen, mit dieser AI, wie gut es ist, eine so klar definierte Handschrift von sich selber zu zitieren.
Ja.
Es ist so ein bisschen auf der Seite so ein Ding, dass er sich gegen die Kritik, die ihm entgegengebracht wird durch diese Dinge, halt ganz klar emanzipiert, indem er sagt, Digga, scheiß drauf so, ich mach meinen Scheiß. So. Ja. Das ist cool.
Ja. Und genau das, was ich eben meinte mit der Geschichtenerzähler hat keine Geschichten mehr über die er erzählt, deswegen erzählt er Geschichten übers Geschichtenerzählen.
Ja, ja, genau, eben. Aber er erzählt halt Geschichten von seinen eigenen Geschichten, so ein bisschen.
Genau, ja. Und ja, er kann ja nur, weil er erlebt ja nur, wie er selber Geschichten erzählt, deswegen kann er auch nur Geschichten darüber erzählen, wie er selber Geschichten erzählt.
Ja, das ist natürlich ein Argument, das stimmt. Aber trotzdem habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte.
Ja, es ist auch verwirrend, genau wie der Film.
Ja, nee, ich hatte irgendeinen guten Punkt, wieso er das gemacht hat und ich habe es vergessen, Digga.
Mhm.
Scheiße, Mann. Aber ich habe noch einen guten Punkt. Als Beispiel, warum dieser... Was ist das?
In letzter Zeit hören die Nachbarn ein bisschen lauter Mucke. Vielleicht ist es das.
Ja, irgendwas hat dir gerade gebimmelt.
Bim, bim, bim.
Ja. also, dass dieser Film darum geht, dass man irgendwie ja, existiert und existieren will und in Erinnerung bleiben will und irgendwie nach einem Sinn sucht, ja. So, aber dieser Sinn irgendwie nicht so richtig zu finden ist.
Ja.
Weil das ein gutes Beispiel dafür ist, dieser Junge, der die ganze
Zeit fragt. Der wirklich nach dem Sinn des Lebens auch fragt.
Ja, der auch die ganze Zeit fragt, traue ich mich?
Ach so, der. Ja. Ich dachte hier der Sohn vom Fotografen, der halt wirklich irgendwann.
Nee, sondern der, okay. Der Typ, der sagt, traue ich mich die ganze Zeit und dann immer irgendeine dumme Scheiße macht. So.
Ja.
Und dann irgendwann gefragt wird, Digga, warum sagst du eigentlich immer,
ob du
dich traust, Digga? Und er, keine Ahnung, Mann. Vielleicht damit. Also, ne, damit er
sich irgendwie existent fühlt.
Genau, damit er gesehen wird, damit er acknowledged wird von den anderen und damit die anderen sich auch daran erinnern, dass er das gemacht hat, dass er sich getraut hat.
So. Wie er vom Dach gesprungen ist.
Und er sucht zwangshaft nach Aufmerksamkeit und nach Anerkennung für die Dinge, die er getan hat, damit er irgendwie einen Sinn hat. So.
Ja.
Und letztendlich geht es ja die ganze Zeit darum. Es geht darum, das Alien, so, wo kommt das her? Was ist der Sinn dahinter? Warum nimmt diesen Stein mit? So? Es geht darum, was der Sinn hinter dieser ganzen Show ist. Dass das,
ja, auch die ganze Operation, sag ich jetzt mal. Ja, eben. Kommt riesig Militäreinsatz. Alle Wissenschaftler der Welt fliegen eingefühlt. Und als er das Ding wieder hinlegt, und es war wieder genauso wie vorher, und fliegt wieder weg, und dieses ganze Event ist aber passiert, dass ein Alien da war, am nächsten Tag, wirklich direkt am nächsten Tag.
Alle weg.
Ja. Jeder.
Ja, und es ist so, also es ist einfach alles komplett sinnlos. Und
ja.
Ich macht mich verrückt, weil ich will wissen, wo der Sinn ist.
Ja, aber ich glaube, deswegen ist es halt. Das ist genau das.
Ich weiß nicht, ob es so ist.
Ja.
Es ist eine These.
Ja.
Aber weil halt so viele sagen, man soll den Film zweimal gucken, auch der ganze Cast und sowas. Ich glaube nicht daran, dass da kein Sinn hinter ist. Irgendwas.
Nee, ist ja auch nicht. Ja, der Sinn dahinter ist, dass kein Sinn ist.
Ja, schon. Okay, gut. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass es irgendwas gibt, was ich über. Also, definitiv, aber irgendwas Fundamentales für mich, für meine eigene Interpretation, was ich übersehen habe, Digga. Das macht mich verrückt.
Ja, es gibt einen, also darüber wollte ich auch reden, weil das ist eine Stelle, die habe ich nicht verstanden und ich habe auch keinen gefunden, der seine Antwort darauf darlegen konnte. Die ganze Stelle von, du musst erst einschlafen, damit du aufwachen kannst. Das ist auch diese Ultra, das ist, glaube ich, die most immersive Scene so im ganzen Film.
Die hat mich auch richtig fertig gemacht.
Die hat mich ultra fertig gemacht. Ich war auf einmal so, Alter, was ist jetzt los? Also vorher schon dieses ganze Spotlight auf eine Person, sagt irgendwas, weiß nicht mehr was.
Übel random
auch. Übel random. Und dann auf einmal kommen alle ins Bild rein und gucken dich direkt an und sagen, die haben die ganze Zeit das gesagt, du musst erst aufwachen, du musst erst einschlafen, damit du aufwachen kannst. Und ich habe mich dann auch den ganzen Abend gefragt, was wollten die mir damit sagen?
Ich habe eine These dazu, die sich auch wieder auf das Thema da, sag ich mal, des Films, das, also wo ich glaube, dass es das Thema des Films ist, wie gesagt, ne, Trauer und Verlust und Verarbeitung des Verlusts und dieser verschiedenen Arten von Trauer, weil irgendwie trauert ja jeder Charakter. So, die Kinder haben ihre komische Hexenzeremonie da und wollen die Mutter da begraben in der Tupperdose. Mhm. Ist auch so witzig, Digga, mit dieser Tupperdose. Der Sohn, der sich in die Wissenschaft irgendwie so ein bisschen stürzt, sag ich mal, ne, ja, irgendwas klimpert die ganze Zeit hier, Digga.
Ohne Scheiß, Alter, ich dreh gleich durch.
Also ne, alle diese Charaktere haben irgendwie so ein bisschen mit Verlust zu kämpfen. So. Und die Aussage des Films, wie wir jetzt gesagt haben, ist auf der anderen Seite, nichts zählt. Also das Thema es geht um das Thema des Films, das auf der einen Seite, wie gesagt, ist, alles ist scheißegal, irgendwie macht nichts einen Sinn und das Leben geht weiter. Und damit einhergeht, dass das Leben geht weiter, so.
Ja.
Aber du musst dich deiner Trauer stellen, damit das Leben weitergeht, damit es vorangeht.
Aber was hat das mit Einschlafen zu tun?
Du musst einschlafen sozusagen, um wieder aufwachen zu können. Du musst dich dem Schlaf hingeben, der...
Ach so.
Ja. Der dem Kontrollfall, also keine Ahnung, weißt du?
Ja, ich verstehe.
So, um wieder aufwachen zu können.
Ja, das sagt man auch irgendwie so der Schlaf ist des Todes erster Cousin oder sowas. Keine Ahnung.
Irgendwie sowas. Ich glaube nicht ganz so, aber auf jeden Fall, ja, weißt du? Und wenn wenn Jason Schwartzman dem...
Was willst du jetzt mit meinem Schwanz, Alter?
Digga, nix, ist okay. Seinen Kindern nicht gesagt hätte, ey, eure Mutter ist tot und sowas und ne, diese Trauer öffentlich gemacht hätte und sowas, dann, also er hat das ja aufgeschoben und es ging nicht voran. Und erst als das losgeworden ist, ging es weiter voran in diesem Film. Und es war wieder...
Also eine Szene danach.
Genau, aber es war kein Thema. Und so ist es ja die ganze Zeit. Sobald gehandelt wird, geht einfach weiter. Ja. So. Und ja. Es ist nicht großer Payoff oder so, sondern es geht halt einfach weiter. Aber dafür muss gehandelt werden. Und daher, also ich glaube, das ist letztendlich die, also so habe ich das verstanden. Weil auch ne, der Hauptcharakter geht aus dem Stück einfach zum Regisseur und fragt, ey, so, wow, ich check gar nichts, Digga.
Ja, das war auch weißt so. Du, also, und dann die Tür im Krater öffnet und ist dann auf einmal da und ich dachte mir so, hä?
Und dann trifft er auch Margot Robbie da einfach.
Margot Robbie
ist scheißegal. Die da einfach steht für eine Szene.
Und dann wird es auf einmal auch sehr immersive irgendwie.
Ja, und auf einmal erzählt die den übelst deepen Scheiß, irgendwie hat man das Gefühl.
Und das ist auch ist
scheißegal.
Es ist scheißegal, weil auch er geht dann raus und ich dachte so, hat er gerade irgendwas so Krasses für sich da rausgezogen und es war irgendwas sehr Specialiges gerade. Und dann kommt dieser andere Dude raus und es fängt, du merkst schon, es wird jetzt auch so ein deepes Gespräch. Und dann denkst du dir schon, also genau, es hat auch genauso angefangen wie das davor. Und er hat auch direkt darüber geredet, von wegen, yo, sie hat direkt gesagt, wir hätten fast zusammen eine Szene zusammen gehabt und sowas. War genau das Gleiche.
Na.
Und ich dachte mir direkt, Bro, das ganze Gespräch davor ist gerade einfach mit einem Schlag sinnlos geworden.
Ja, eben. Und das geht, also keine Ahnung.
Das geht den ganzen scheiß Film so.
Und ja. Ich weiß es nicht. Was will der damit uns sagen, Digga?
Ja.
Was will der damit uns sagen? Was will der uns damit sagen? So.
Ja. Ich denke ehrlich, genau das ist es.
Ja, ich glaube deswegen, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ist. Und genau deswegen fühlen so viele Leute diesen Film nicht, weil das so unfassbar unbefriedigend ist.
Ja. Das Leben ist unbefriedigend.
Ja, Digga. Es ist so unfassbar unbefriedigend, dass es, also es macht mich halt verrückt.
Ja.
Gib mir so auf den Sack. Vor allem halt eben, wenn du so ein Grand Budapest Hotel zum Vergleich hast, wo ich sage, es ist auch ganz klar der bessere Film, weil er nicht 107 Minuten oder wie lange er geht, dafür braucht, um den Punkt klar zu machen, ist es alles scheißegal. Sondern halt einfach eine geile Geschichte erzählt. Aber trotzdem, es geht mir auf den Sack. Aber es ist auch nicht, also es ist auch okay. So. Ist okay, dass
es ist. Ist es okay? Weil das, ich finde, das ist dann die Frage, die sich der Zuschauer damit stellen muss. Also wenn man ihn wirklich so versteht, wie er gerade war, und man merkt ja auch ganz klar, wer von den Leuten, die sich jetzt darüber aufregen, in Anführungsstrichen, oder denen es wirklich einfach nicht gefällt, diese absurdistischen, nihilistischen Gedankensätze, ist es wirklich für dich okay?
Es muss okay sein, so, weil...
Muss es nicht, es ist ja...
Nein, okay, das ist Bullshit, ja. Aber ich finde, also ja, es ist okay für mich, sag ich mal. Mhm. Und ich kann nicht verstehen, dass es nicht okay ist. Weil man eigentlich als, meiner Meinung nach, als Zuschauer keinen Anspruch darauf hat, vorzugeben, was der Filmemacher erzählen soll.
Ja.
Weißt du? Und der Film ist ja nicht für dich gemacht, so. Du guckst dir diesen Film an, weil dieser Filmemacher diesen Film gemacht hat.
Ja.
Oder diese Filmemacherin. Und du magst ihn oder du magst ihn nicht, so. Aber es ist ja letztendlich keine, also du hast keinen Anspruch darauf, dass es gut ist. Du bist nicht in der, oder der Filmschaffende ist nicht in der Bringschuld oder so ein Scheiß.
Ja.
Weil das geht mir immer übel auf den Sack, wenn das irgendwie kommt, ey, das muss so sein. So, weil ich will, dass es so ist. Ne, klar, wir fucken uns fast immer eigentlich über irgendwelche Dinge ab und sagen, es hätte besser sein können.
Ja.
Natürlich hätte es besser sein können. Und teilweise ist es, wenn es handwerklich gottlos schlecht ist oder sowas, ist es auch nochmal was anderes. Weil dieser Film ist definitiv handwerklich und rein filmtechnisch ist der alles andere als schlecht gemacht. Aber er hat halt einfach diesen Punkt, den er ganz klar oder mehr oder weniger klar erzählt. Und dann
ja, ist das es halt ist die so. Frage. Ist es klar oder ist es wirklich einfach, nee, wir sind wir so...
gar nicht klar.
Ja, aber ich meinte, ist es nicht klar oder ist es einfach nur, dass wir alle so getrübt sind von dem... dass jeder Film einen festen Sinn hat und sowas und dass wir gar nicht in der Lage sind, dadurch, dass alle Filme so eine feste Struktur in der Hinsicht halt haben und auch viele Leute einen Sinn des Lebens halt wirklich haben. So, ich habe definitiv auch meinen sehr bizarren Sinn des Lebens, so auch durch absurdistische Denkansätze und sowas.
Der Sinn des Lebens, der ändert sich aber auch kontinuierlich. So. Du hast immer andere Dinge.
Ja, wenn du überhaupt davon ausgehst, dass es einen gibt. So.
Ja, klar, aber wenn du für was lebst, so, du lebst nicht dein ganzes Leben für eine Sache.
Ja. So. Ja. Ja, okay. Aber es ist ja auch, also ich würde auch sagen, so ein Sinn des Lebens macht man am besten auch eher so einen moralischen Zielen und sowas aus. Die können sich natürlich auch verändern. aber man hat schon oft so einen moralischen Kompass, der sich besonders so in den Jahren 1 bis 30, würde ich mal sagen, so am meisten verändert. Und danach kommen, wenn dich nicht irgendein Schicksalsschlag trifft, nur noch so mäßig, dass sich dein Kompass wirklich 180 Grad dreht oder sowas.
Ja, der Kompass ändert sich nicht mehr, aber dein Kompass ist letztendlich nicht der, also der ist das Mittel zum
Erfassen, was dein Ziel des Lebens ist. Das meine ich aber
nicht. Ja, aber der Sinn des Lebens an sich würde ich jetzt nicht anhand von moralischen, sag ich mal, Konstrukten oder sowas festmachen, sondern die helfen dir oder die führen dich in eine bestimmte Richtung. So.
Also ja, aber wenn das
du komplett
ich, ja.
moralisch durch bist so und dein Sinn des Lebens ist
Menschen töten.
Ja. So, dann ist es halt, weil dein Kompass
einfach anders ist.
Ja, einfach anders ist, ja. Da würde ich auch sagen, nee, vielleicht nicht besonders gut ist.
Ja, es ist halt, ja.
Aber das ist, ne? Ja. Egal.
So ein Nihilist würde halt wirklich sagen, Alter, was ist gut und schlecht in der Moral? So.
Ja, ich würde schon sagen, dass Menschen töten ist nicht so cool, aber.
Ist auch nicht cool, aber weil dein moralischer Kompass und auch meiner übrigens
ja.
sind anders.
Selbst.
Ja, aber ich meinte nur so.
Nein, ich weiß, was du meinst. Ja. Das ist jetzt auch eher Joke. Aber, ja, ich glaube aber, dass Wes Anderson ein Arschloch ist. Spaß.
Safe. Oh, Mann. Wichser.
Wack Anderson. ja, nee, also dieser Film zählt definitiv nicht zu seinem besten Film.
Okay.
Ich trotzdem sagen.
Ich habe nur Grand Budapest Hotel gesehen.
Guck mal, der fantastische Mr. Fox.
Ja, den möchte ich
auch geiler Film.
Ich habe ein paar Clips schon so gesehen, da sah das auch immer sehr cool aus.
Das war mit George Clooney.
Der spricht den, ne?
Ja, ja.
Ja, das hatte ich auch schon gesehen.
Und ich glaube, Jack Black? Nee. Boah, ich bin mir nicht mehr sicher. Wer spricht denn mit den Ducks? Scheißegal.
Ist egal. Aber ich muss sagen, ich hatte Spaß, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Aber es haftet jetzt nicht so mega viel.
Mich hat es auch, also dadurch, dass ich es auch, wie gesagt, nicht verstanden habe und ich hatte jetzt wirklich eine richtig anstrengende Woche und ich hatte gar keine Zeit, mich irgendwie mit dem Film, auch wenn ich es wollte, auseinanderzusetzen. Und jetzt, dadurch, dass ich mir wirklich, auch wenn es nur in kurzer Zeit, sehr viele Perspektiven auf einmal in mich reingesogen habe, dachte ich mir dann, als ich auch jetzt meine Sichtweise so gefestigt habe über den Film, damn, jetzt finde ich den schon, der ist schon so 3 Punkte auf meiner Skala weiter höher gerutscht dadurch.
Echt?
3, ja. Jetzt ist es nur 3.
Von 10. Nee, dafür müsste ich den nochmal gucken,
Ich auch, aber genau. Erst wenn er da draußen ist.
Naja.
Ich gehe nicht nochmal ins Kino.
Mit wem warst du eigentlich?
Mit Levin und Jamil.
Ach, du warst, die hat mich auch gefragt, aber da war ich im Urlaub.
Ja.
Ja. Ja, nee, also ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie sehr hin und her gerissen.
Kann ich sehr gut verstehen, ja. Also ich glaube, der Film ist auch, der wird definitiv so rein zahlenmäßig kein großer Erfolg sein, weil er ja doch schon sehr nischig ist. Irgendwie.
Ja, das.
Also klar ist Wes Anderson an sich schon eine Nische.
Ja, wo man sagen muss,
auch wenn die trendet.
Grand Budapest Hotel hat den halt mega hochgejagt. Ja, der ist damit mega erfolgreich geworden, hat 4 Oscars gekriegt und ist auch sein erfolgreichster Film, auch finanziell.
Mhm.
So, und dadurch ist der auch in so ein bisschen in den Mainstream gerutscht und jeder weiß, wer Wes Anderson ist.
Mega, also das habe ich auch schon von einem Date, was ich mal hatte, habe ich mal gehört. Die hat mich nämlich dann, als sie herausgefunden hat, dass ich mich sehr für Filme und sowas interessiere und auch selber Filme mache, hat die mich auch gefragt, was mein Lieblingsfilm ist. Und bevor ich irgendwas sagen konnte, hat die mir schon gesagt, Alter, ich habe jetzt schon viele Typen kennengelernt oder schon ein paar kennengelernt, die auch Filme machen oder studieren oder sowas. Und wenn du jetzt Grand Budapest Hotel sagst, dann hau ich dir in die Fresse, so weil das jeder sagt. Und ich war so, nein, das ist der nicht. Nee, aber war er tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich geantwortet habe. Aber ich habe auch gar keinen Lieblingsfilm, glaube ich.
Ja, ich habe schon einen Lieblingsfilm, aber das ist trotzdem sehr schwer, das zu definieren, finde ich.
Ja, besonders, weil es auch mutabhängig ist, welcher Film dir gerade gefällt, finde ich.
Ja, und also eben genau, es verändert sich auch, aber ja, keine Ahnung. Nee, aber auf der anderen Seite, es geht nicht darum, dass irgendwer, also ne, Leute, die sagen, Grand Budapest Hotel ist mein Lieblingsfilm, sind vollkommen valid damit.
Ja, das ist ein verdammt guter Film.
Es ist auch vollkommen valid zu sagen, Wes Anderson ist mein Lieblingsregisseur und der macht fucking geile Filme und ich liebe jeden Film von dem.
Ja.
Aber es ist trotzdem so, dass es wieder der Punkt der Ästhetik ist und dass die Ästhetik einfach so flashy ist in gewisser Weise, so anders, wenn man noch nicht so viel von dem gesehen hat und den Vergleich mit anderen Filmen, dass es einfach deswegen, glaube ich, viele sehr gut finden. Obwohl ich sagen muss, dass nicht jeder Film von Wes Anderson besonders deep ist.
Ja.
Müssen sie auch nicht sein. Wie gesagt, ich mag Wes Anderson, ich mag seine Filme, ich mag auch Asteroid City und alle anderen Filme, die ich von ihm gesehen habe. Ich liebe Grand Budapest Hotel, muss ich sagen. Ist definitiv nicht einer meiner Lieblingsfilme, aber trotzdem ist es so, dass, und das habe ich jetzt schon mit Jamal auch viel drüber geredet, und das finde ich trotzdem so, dass irgendwie in letzter Zeit, also vor allem jetzt mit den letzten beiden Filmen, mich das Gefühl immer mehr beschleicht, es ist doch mehr Show als wow.
Mhm.
Weißt du, es ist einfach Style over Substance in vielen Punkten.
Ja.
Und die Tatsache, dass er sich selber so extrem jetzt in diesem Film zitiert.
Ist schon stark ironisch auch.
Ist stark ironisch und so ein wieso kann ich heute eigentlich nicht reden, Digga? Habe ich einen Schwanz im Mund oder was? Ein zweischneidiges Schwert.
Ja.
So.
Ja.
Okay. Ja, ich glaube, das ist alles, was ich zu diesem Film zu sagen habe.
Ja, ich habe auch tatsächlich nicht mehr. Also, nee, ich glaube, ich habe auch nichts mehr dazu zu sagen.
Außer dieser Wüstenläufer.
Oder, warte.
Der war fucking geil.
Eine meiner Stellen, wo ich wirklich danach, ich konnte für so ein paar Szenen nicht mehr richtig zugucken, weil ich so lachen musste, war, es war auch perfekt mit dem Schwenk und wieder dieses, wieder stark mit der Kamera auch erzählt, der Witz, weil du das nicht sehen konntest, worüber geredet wird, als die eine, die ganze Zeit die Kinder unterrichtet, ankam und meinte, wegen, ja, Willy, pack die Zigarette aus dem Mund, Kamera schwenkt und dann sitzt da dieser Junge, übel badass, smoked so eine Zigarette und wirft ihn an den Boden und sagt, Mann,
geht. Ja, dieser Junge war generell so fucking witzig, Alter.
Und dieser Montana dann auch die ganze Zeit meinte, yo, ich schwöre, wir haben dem die Zigarette nicht gegeben, der hat die sich einfach selber genommen.
Und diese Automaten auch, also dieses...
Wo du Land kaufen
kannst. Ja, mit dem Real Estate, Digga, das war auch so fucking witzig.
Das ist so weird, ganz am Anfang schon, das habe ich auch, ist mir gerade erst wieder eingefallen, dass es passiert ist, wie die in dieser Rezension standen, Rezeption, genau, wie die da standen und dann auf einmal kommt dieses Kind wieder von innen angesprintet
und trinkt
dieses ganze Wasserding da aus.
Steve Carell war auch so random in diesem Film. Ja.
Brian Cranston, also jeder war random im Film.
Jeder war random.
Hands down.
So. Ich muss also das Cast ist komplett gestört.
Ja.
Aber ich muss sagen, es war auch so ein bisschen verfeuern irgendwie.
Ja,
es waren viel zu viele große Namen, die wirklich teilweise ja nur einen Shot drin waren.
Jeff Goldblum oder sowas.
Jeff Goldblum war einen scheiß Shot war der drin.
Ja. Wie er das Alien-Kostüm da auszieht.
So random oder halt Margot Robbie. Oder auch Brian Cranston, obwohl der hatte relativ viel Screentime.
Ja.
Aber trotzdem, es sind so viele große Namen gewesen, die einfach so...
Ja, aber wenn er kann, warum nicht?
Das sind
auch nur Schauspieler eigentlich.
Natürlich, das sind auch nur Schauspieler, aber ich finde es so... Es ist so... Echt, so, also keine Ahnung, es war so ein Tourismus. Spektakel. Ja, wirklich.
Ja.
Nee, was wollte ich aber noch sagen? Wo ich gottlos mich zusammenreißen musste, war, als der Junge anfängt, diesen Song zu singen. Und ich bin echt sehr mad. Hast du den auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
Ich habe ihn auf Deutsch geguckt. Mir ist erst, als ich im Kino saß, ist mir aufgefallen, dass ich ihn gerade auf Deutsch gucke.
Ich war auch sehr traurig, dass wir ihn auf Deutsch geguckt haben, weil ich glaube, dass der Montana, weil der auf Deutsch so mega weird geredet hat, so als wäre der einfach dumm, aber die wollten halt diesen
amerikanischen... Ja, ich glaube, der hat stark Akzent.
Ja, und die wollten diesen amerikanischen Dialekt halt so auf Deutsch übersetzen. Und ich glaube, es wäre so gottlos witzig gewesen, den auf Englisch zu schauen. Deswegen denke ich, werde ich ihn auf jeden Fall auf Englisch schauen.
Ich auch. Ich wollte auch extra, ich wollte heute noch mit dem Marcel, deswegen ist er auch heute nicht dabei, da konnte ich den Film nicht mehr angucken, weil wir gestern noch auf einer Messe die ganze Zeit waren.
Und Digga, wie war es eigentlich?
Die Messe, die war cool, auf jeden Fall. Also es waren echt viele coole Leute da, es war auch mal echt was anderes. Es war noch nie auf so einer Anime-Manga-Convention und man hat natürlich Vorurteile, besonders weil eben halt so die Anime-Community ist schon stark durchwachsen. So, da gab es auch definitiv Leute, wo ich gesagt habe, ey, kann ich nicht so relaten, wie du das feierst und sowas, aber ich judge nicht. So, man hat da viel zu viele Leute, wo man sich sagt, ey, wir sind auf dem same Level, so, ich bin auch fucking nerdy, so, und kann da basically jeden verstehen, aber es gab schon so Momente wie, ich möchte es gar nicht so direkt ansprechen oder sowas, aber es waren schon so Sachen, worüber wir auch teilweise schon geredet haben bei Problemen, was Animes angeht, wo ich mir dann auch dachte, boah, Digga, ist schon fucking weird, manche Sachen. Also ich sag nur Stichworte, so Pädophilie und Sexismus normal, so, weil es halt eben normal in Anime ist.
Ja, die Diskussion haben wir ja.
Haben wir schon mal losgetreten. Wir haben auch den ganzen Shitstorm getaked. Wie Champions haben wir getaked. Auch dieser TikTok-Influencer, der gegen uns geshootet hat, keine Credits gegeben hat. Hurensohn an der Stelle. Sorry, Wichser.
Ja, nee, also es geht, auch um da nochmal klarzustellen, wollen wir das auch nicht pauschalisieren.
Also, nee, auf gar keinen Fall. Also safe. Wir stehen übelst auf Animes. Aber es gibt halt einfach gewisse Punkte, da müssen wir nicht nochmal drüber reden. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann hört doch gerne in die Demon Slayer-Folge rein.
Yes, sir.
Die ist erst vor kurzem rausgekommen. Da haben wir viel darüber geredet. Ansonsten wird wahrscheinlich auch irgendwann nochmal dieses Thema als Gesamtthema in der Folge vorkommen, weil das schon sehr interessant ist und auch mich in letzter Zeit, besonders seit der Demon Slayer-Folge, wo wir es wirklich nur angeschnitten haben, das Gesamtbild, hat es mich schon beschäftigt. Auch weil ich mich viel mit Leuten von unserem TikTok-Channel auseinandersetzen musste, mit vielen verschiedenen sehr anstrengenden Sichtweisen auf dieses Thema, aber no judge an der Stelle. Ja, denke ich, dass da bestimmt mal noch eine Gesamtfolge zu kommen
definitiv
wird.
Definitiv, eine ganz klar nüchterne Folge, sag ich mal,
ja.
Wo einfach diese Themen einfach mal angesprochen werden und
auch an faktisch Facts, belegt ja, genau. Werden. Und so, Argumenten, nicht emotional.
Nee, genau.
Ja.
Weil das doch anscheinend ein Thema ist, was
anscheinend umstritten ist.
Ja, offensichtlich. Ja. Nee, genau. Aber ja, krass. Okay. Okay, also war geil.
Ja,
was,
war cool.
Was war denn da so? Was kann man da sehen?
Ah, also, der Marcel hat an einem Street Fighter 6 Stand einen Dude einfach komplett in Grund und Boden gestampft.
Echt?
Der hat den so fertig gemacht. Also der hat auch gesagt, dass der noch keinen Street Fighter gespielt hat. Aber der Marcel hat den schon gottlos beerdigt. Das hat ein bisschen wehgetan auch. Und wir haben, ich wollte eigentlich mir nur ein Bier da holen. Und direkt neben diesem Bierstand war einfach so ein Flatscreen, wo du so Super Smash Bros., während du wartest, spielen konntest. Und dann haben Marcel und ich erstmal auf so Controllern, die wir noch nie zuvor gesehen haben, haben wir erstmal Super Smash Bros. Geballert. So zwei Runden haben wir nur zu zweit gespielt. Kam so ein dritter Dude an und meinte so, yo, kann ich mitspielen? Und wir waren so, ey, yo, safe. Und dann hat er mitgespielt und es lief zuerst richtig gut. So, ich dachte mir noch, okay, den kann ich gut fertig machen. Ich habe auch einen echt unfairen Charakter gespielt. Und er war richtig abgefuckt von meinem Charakter. Ich habe ihn die ganze Zeit nur neben mir schnaufen gehört. Und immer wenn ich den weggemacht habe, war der so richtig, oh, Digga. Und dann hat er im nächsten Pick, im nächsten Game, hat er auf einmal Ganondorf gepickt. Und der ist
Gandalf?
Ganondorf. Okay, von Zelda.
Ich gar keine Ahnung
was. Das ist so der Antagonist von Zelda, so der Hauptantagonist. Und er hat uns einfach so fertig gemacht. Das war richtig traurig. Die Runde ging gar nicht lange. Im Gegensatz zu der davor hat er uns wirklich eine Chance gegeben. Einfach vorher. So. Und jetzt hat er uns dann, weil er so abgefuckt von mir war, hat er uns einfach so beerdigt.
Ist das geil.
Das war schon abgefuckt. Ansonsten gab es da ganz viele Stände, Merchandise-mäßig, auch Neuankündigungen und sowas. Wir waren im 18-Plus-Bereich. Das war sehr interessant. Viele leicht bekleidete Frauen liefen da rum. sehr viel. Es gab einen riesigen Dildo-Stand mit wirklich so Hentai-Monstrous-Dildos, Alter, Humongous waren die. Und auch weirde Formen, wo ich mir dachte, das kann nicht flutschen. Also das funktioniert nicht so gut. War aber trotzdem interessant auf jeden Fall. Es gab auch einen Stand, der Wix-Tücher verkauft mit so Aya-Gao-Faces drauf. Also einfach so Anime-Faces, die so Sperma im Gesicht haben halt.
Digga, was zum Fick, Digga.
War so merkwürdig. Konntest natürlich die ganze Zeit Fotos machen mit diesen, das waren glaube ich auch so Cosplay-Influencerinnen. Die kannte man auf jeden Fall wohl, wenn man in der Community so drin ist. Also in der Szene. Und die haben halt natürlich Fotos mit den Leuten gemacht. Mit uns nicht so. Also ich hätte dafür auch kein Geld ausgegeben, um ehrlich zu sein.
Weil ach, die haben dafür Geld genommen?
Ich glaube schon. Ich habe es mir nicht genau angeguckt.
Bäh.
Ansonsten haben die da halt auch Alkohol verkauft. Das war cool. Also das war so specialiger Alkohol. Also so in Flaschen direkt, ne? Nicht so zum Ausschenken und dann kannst du dir das reinsaufen. Das gab's da auch. Haben die auch wohl übelst Shitstorm bekommen auf Twitter dafür, dass die da überhaupt Alkohol verkaufen. Fand ich ein bisschen weird. Ja, und ansonsten halt sehr viel Artwork über die ganze Messe hinweg, auch im 18-Plus-Bereich. Mega viele Leute machen halt da selber Stuff. Und wir haben da natürlich als Drehzeug waren wir da, repräsentativ haben wir
im 18-Plus-Bereich.
Ne? Im 18-Plus-Bereich waren wir sehr lange, weil ich musste da, ich bin halt immer hingegangen, um mir halt Alkohol zu holen. Und du durftest damit nicht wieder rausgehen. Deswegen mussten wir die ganze Zeit, Marcel war auch irgendwann miese abgefuckt, weil wir die ganze Zeit im 18-Plus-Bereich rumgegangen haben, weil ich mir die ganze Zeit Bier nach Bier reingeschadert habe. weil sonst meine Social Anxiety war zu high, um Leute anzusprechen. Und wir haben halt Taschen, Drehzeug, Podcast, Limited Edition Taschen. Die wird es wahrscheinlich erstmal nicht wiedergeben. Haben wir da verteilt. War keiner von euch da, aber es haben dann ein paar random Leute, wo die halt, keine Ahnung, in Need waren von Taschen. Die haben wir natürlich extra rausgepickt, so wer trägt Sachen gerade einfach so in der Hand. Und da sind wir hingekommen, haben unsere Taschen verteilt, auch an einen, der hatte Geburtstag an dem Tag, da hat er mir das als Geburtstagsgeschenk gegeben. Das war also cool, mal sehen, ob irgendjemand auf die Taschen nochmal genauer hinguckt und sich vielleicht erkundigt, was dieser Drehzeug-Podcast denn eigentlich ist.
Ja, das ist der beste Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien,
habe ich gehört. Ja, das habe ich auch mal gehört.
Ja, ja. Ja, nice, Digga. Das ist dann auch deine eine Sache diese Woche, wenn wir schon dabei sind.
Ja, oder? das war ja. Im Prinzip meine eine Sache, ja.
Ja, ja, geil. Ich weiß nicht, also ich glaube, für mich wäre das jetzt noch nicht so wirklich was gewesen.
Mhm. Ja, es war schon sehr speziell. Ja.
Ja, weil ich bin jetzt auch nicht so mega deep im Anime.
Ey, mir ist aufgefallen, auf der Messe, ich auch nicht. Also, weil Marcel schon mehr, er kannte auch viel mehr, aber ich war teilweise schon wirklich sehr aufgeschmissen, auch weil wir mit Leuten da gechillt haben.
Ja, dann wäre ich halt komplett durch gewesen. Ich hatte gar keine Ahnung.
Ich auch nicht, die haben auch teilweise dann über Animes geredet oder über Cosplays und so, ja, kennst du das und das? Und ich war so, ja, klar, wer kennt das nicht?
Normal, Digga, meine Oma kennt das.
Ja, das kennt doch jeder.
Ja, krass, nee. Ja, meine eine Sache diese letzte Woche, lass mich überlegen, ich war halt viel unterwegs, ne? Mhm. Ich war in den Alpen.
Wandern.
Ich habe übrigens so abgerissen, ne? Wir sind einen Weg gelaufen, der geht eigentlich über 8 Tage. 129 Kilometer oder was? Wir haben ihn in 4,5 Tagen gemacht.
Crazy.
Komplett zerfetzt haben wir uns, Digga. Das war ganz
anstrengend.
Ganz schön, war das. Ja. Wir haben an einem Tag haben wir über 53.000 Schritte gemacht oder irgendwie sowas. Fast 40 Kilometer mit 20 Kilo Rucksäcken auf dem Dings, ne? 2000 Höhenmeter, also sind komplett durchgedreht, das war aber mega geil. Mhm. An dem Tag sind wir auch von knapp 8 Uhr morgens bis 23 Uhr abends durchgelaufen und haben vielleicht insgesamt eine 1,5 Stunden Pause irgendwie so gemacht.
Dann brauchst du jetzt wahrscheinlich, also fühlst du dich fitter? Weil,
Bro, ich habe so shredded Waden.
Naja, aber ich meine auch wegen, es gibt ja dieses Höhentraining und sowas und dadurch, ich weiß nicht, ob sich deine Blutgefäße erweitern oder sowas, aber sie brauchen auf jeden Fall weniger Sauerstoff.
Es ist geisteskrank, wenn du 2 Tage lang so läufst wie so ein Wildgewordener, wie viel weniger, also viel, viel mehr Sauerstoff dein Körper umsetzt.
Ja.
Das ist überkrank. Du fängst, also den ersten Tag läufst du so einen Berg hoch und du schnaufst dich zu Tode. Mhm. Am zweiten Tag auch noch so und du stehst am dritten Tag auf und du gehst. Und du gehst einfach. Und wenn du die richtige Atemtechnik, da musste ich nämlich übel an Demon Slayer denken.
Wasserrad!
Nee, wirklich, wenn du die richtige Atemtechnik hast, dass du, ich mach das immer so, ich atme immer 2 Schritte ein und dann 1 Schritt aus, aber so ganz ruckartig aus. Ja. Und dann wieder, also so 2 zu 1. Mhm. Und wenn du das im richtigen Rhythmus machst, genau zu den Schritten, Bro, du kannst halt laufen, du hörst nicht auf zu laufen. Wenn deine Füße nicht gottlos wehtun irgendwann, weil das tun sie, wenn du über Asphalt rennst oder sowas, weil du einfach dieses schwere Gewicht noch zusätzlich auf dem Rücken hast. Aber wenn du über so Trails gehst, über so Trampelpfade und sowas, du musst keine Pause machen.
Ja.
Du musst einfach keine Pause machen. Wir sind teilweise 3 Stunden am Stück einfach durchgesprintet, wirklich in einem, das ist gestört. Also wenn du das, wenn dein Körper einmal ans Laufen kommt und du genug trinkst dabei, dann hast du auf einmal so eine geistkranke Power. Das ist so geil.
Denk mal auch die Routine, die stimuliert wahrscheinlich auch das Gehirn währenddessen auch noch.
Ja, vor allem irgendwann hast du nichts mehr, was du zu bedenken hast, weil du einfach alles bedacht hast schon. Und du hörst ja keine Musik oder so, also du bist am Handy. Und du hast auch irgendwann nichts mehr zu reden. Wir waren zu zweit unterwegs. Und irgendwann redest du einfach nicht mehr und du denkst auch nicht mehr. Und du gehst einfach und guckst zu. Und du läufst nicht mehr selber, sondern dein Körper läuft und du beobachtest es so, wie du läufst.
Ja.
So ein geiles Gefühl.
Ja.
Ja, brauchte ich jetzt auch mal nach den letzten Wochen mal ordentlich.
Nachdem du schon das letzte Mal Urlaub hattest.
Nachdem ich das letzte Mal Urlaub hatte und fast gestorben bin, nach der Lebensmittelvergiftung, brauchte ich mal aber so einen aktiven Urlaub. Ja, und dann bin ich direkt abends nach Hause gekommen, nachts um 1 und am nächsten Tag dann mit Kira noch nach Holland für fast eine Woche, von Dienstag bis Sonntag, bis gestern. Und meine eine Sache, diese Woche filmmäßig war dann, wir haben die Tribute von Panem durchgeballert.
Krass.
Ich weiß nicht, irgendwie, also ich meine, das sind keine mega krass guten Filme, ne, da müssen wir gar nicht drüber reden. Besonders die letzten beiden nicht.
Mhm.
Aber diese Filme haben irgendwas, ich habe die früher mega gefühlt. Und die ersten beiden vor allem, die haben so eine Atmosphäre, die ich einfach gottlos liebe. Und ja, ich liebe diese Filme einfach irgendwie so. Und deswegen haben wir die geguckt, weil Kira kannte die doch nicht. Und ich habe es sehr genossen. Aber ich habe, wie gesagt, gemerkt, so der dritte ist schon so meh.
Oder der dritte ist so ein pure Traum.
Ja, und der vierte ist so richtig so.
Es gibt einen vierten?
Ja.
Oder meine ich den vierten?
Ja, der vierte ist auch der schwächste.
Ja. Nee, ich finde, was mir so ein bisschen Angst gemacht hat, als ich die gesehen habe, ich habe gemerkt, dass ich definitiv in dem Universum, da wäre ich einer von denen, der sich die Hunger Games halt einfach reinzieht abends. So.
Ernsthaft?
Ja, weil auch wenn ich daran denke, dass mir der erste und der zweite Teil, wo das basically nur die Hunger Games sind und du guckst zu, das hat mich am meisten interessiert, sobald es irgendwie in diese Politik ging, war ich so, skip, 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 skip.
Ich finde halt, dieses politische Ding irgendwie so geil. Weil es letztendlich, also ich meine, es ist ein Jugendroman, so, ich habe die Bücher auch damals gelesen und es ist auch ein Jugendfilm irgendwie gewisserweise, obwohl der erste irgendwie schon echt heftig ist, als die Hungerspiele losgehen.
Mhm.
Aber ich finde halt einfach so, es ist echt charmant irgendwie verpackt, was für komplexe Themen da eigentlich behandelt werden mit Unterdrückung und Machtmissbrauch und all diese Dinge.
In den Büchern wahrscheinlich nochmal besser als
im Film. Genau, in den Büchern nochmal deutlich besser als in den Filmen. Deswegen finde ich die Filme auch so, glaube ich, nochmal besser als viele, die nur die Filme kennen, weil ich halt noch diesen Buchhintergrund habe und das so lange her ist, dass die Bücher gelesen haben und die Filme das erste Mal, dass das bei mir so ein bisschen verschwommen ist und ich in vieles mehr rein interpretiere oder mehr rauslese in den Filmen, weil ich weiß, was im Buch da stand.
Mm.
So,
und
was
okay,
das bedeutet, weißt du so.
Ja.
Was viele, glaube ich, oder was man einfach nicht wissen kann, wenn man die Bücher nicht gelesen hat. Aber trotzdem ist es so, denn auch im vierten Teil dann, wenn dann auf einmal eigentlich alles so ein bisschen kippt und ich spoilere das jetzt einfach, weil fickt auf, wer es noch nicht gesehen hat.
Wir ficken auf euch hier.
Ja, wenn ihr es nicht gesehen habt, macht jetzt auch so, aber guckt, das hat eh jeder gesehen. Wenn die Präsidentin dann auf einmal halt die Stelle einnehmen will von Snow und alles irgendwie dann wieder diese Hungerspiele abhalten will und diese Dinge. So, ja, keine Ahnung. Das ist irgendwas so, ich enjoy das jedes Mal wieder einfach zu schauen, weil es ist leicht verpackt, es ist aber auch nicht so, also der Film traut sich an vielen Punkten auch einfach was so, ne, mit, dass verschiedene Charaktere da einfach ruthless abgekillt werden, dass einfach echt krasse Themen behandelt werden, aber relativ verträglich verpackt. Ja, keine Ahnung, finde ich einfach immer sehr erfrischend anzusehen und ich liebe dieses dystopische Gefühl.
Ja. Ich war noch nie ein besonderer Fan von Tribute von Panem, aber das
ist ja. Ja, ich würde mich jetzt auch nicht als Hardcore-Fan bezeichnen.
Nee, hat sich auch nicht so angehört. Nee. Aber ich meine nur, ich habe mich damit so wenig auseinandergesetzt. Ich fand die Filme auch nie so gut. Das war so ein, ich habe es ja einmal geguckt und dann.
Ja, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Wie gesagt, bei mir ist es auch so ein Jugendding. Ist auch so ein bisschen genauso wie ich. Herr der Ringe ist verfickt nochmal gut.
Digga, ich wollte gerade fragen.
Aber was? Genauso wie ich trotzdem Herr der Ringe über alles, also in den Himmel lobe und das aus allen Wertungen rausziehe, weil das für mich so emotional voreingenommen ist. In ganz kleinen Mini-Versionen ist es ähnlich bei Panem einfach, weil ich es halt so in meiner Jugend so geliebt habe,
ja, dass
es einfach für mich so einen besonderen Stellenwert hat. Aber ja, das war's. Was anderes ist eigentlich nicht passiert. Wir sind immer noch an Attack on Titan dran. Ich komme nicht dazu, was Neues zu. Ich habe die neue Staffel Witcher angefangen und ich leide, aber ich werde sie gucken und dann hier zerfetzen. So viel steht schon mal fest.
Mhm.
Aber es ist eine Folter. Ich habe heute noch mal ein bisschen weiter geguckt und ich habe immer noch nicht die erste Folge geschafft, weil ich muss alle 15 Minuten ausmachen und kotzen, weil es einfach so scheiße ist. Aber ich habe auch die Bücher gelesen und es ist wirklich eine, ich mag das Wort eigentlich nicht, das einfach irgendwie so zu benutzen, aber es ist eine Vergewaltigung des Grundmaterials.
Hey. Ja, gut.
Ja, so viel dazu, alles klar.
Ich hatte auch noch, also wenn wir ganz kurz nochmal so flashbacken, was gerade abgeht, neuer Attack on Titan Trailer, was geht ab, Digga?
Let's go, Digga,
ultra Gänsehaut bekommen einfach, es war crazy. Ist aber auch,
was ging da ab mit den Flügeln? Sag nichts,
ja, 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 ja. Nee, ich weiß auch nicht. Ey, aber es sah so cool aus. Ich weiß auch nicht was. Also ich weiß so ein bisschen was über, was die Bedeutung von Vögeln einfach ist, so im Kontext.
Ja.
Also, ne, wirst du auch schon wissen, weil es wird einfach viel zu oft als Metapher verwendet, auch im Soundtrack und sowas.
Naja.
Aber das Bild, also generell im Trailer kannst du die ganze Zeit Standbild machen bei jedem Frame und dir das einfach nur angucken und du hast keine Ahnung, was abgeht und denkst einfach nur, what the fuck kommt auf uns zu?
Ich habe extra nicht zu genau hingesehen, muss ich sagen. Ich habe mir den nur einmal angeschaut, weil ich überhaupt gar keinen Bock habe, gespoilert zu werden.
Ja.
Aber ja, ich bin verfickt hype und es steht Herbst 2023 dran.
Yes. Und dann ist das Ding Ende.
Ja, hast du es? Ich habe so, ich folge so einem YouTube-Kanal, der immer wieder so Updates gibt, aber tatsächlich nicht in Videoform, sondern immer in so Beitragsform auf YouTube.
Cool.
Ja.
richtige Plattform gewesen.
Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich dem folge, aber irgendwie, da steht immer jeden Tag so ein neues Update und jetzt gestern hieß es, dass der Voice Actor von Aaron alle seine, ja, seine Dubbings hier, seine Voice Acting-Scheiße eingesprochen hat. Der japanische. Genau.
Okay.
Der Japaner hat alles eingesprochen und die sind jetzt irgendwie schon bei 70% des Sound.
Krass.
Soundmixes und dann, das heißt, die sind fertig fast.
Ich werde wahrscheinlich richtig krank heulen nach der letzten Folge.
Boah, ich kann es nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich heulen werde, weil es für mich halt einfach wie ne, klar, ja, nicht ja. So, mich nicht so lange begleitet hat, aber ich weiß genau, was du meinst.
Ja.
Wenn sowas so endet. Das ist die letzte Folge, ne?
Ja.
Ich habe nämlich erstmal, ich habe jetzt gedacht, dass jetzt nochmal ein paar Folgen kommen, aber ich habe erst gestern gecheckt, dass es ja einfach noch ein 49-Minuten-Special ist, ja. Dann ist es vorbei.
Ja.
Und ich denke mir, wow, was wollen die, wie viel wollen die da noch erzählen, Digga?
Das ist halt, also ich dachte auch, es kommen vielleicht noch mehr Folgen, dass die Special wirklich nur ein Special war. Aber jetzt ist es halt wirklich, die Reise hat ein Ende, Alter, 10 Jahre.
Ja, warte mal ab, mal den Teufel nicht zu früh an die Wand. Und sonst heißt es nämlich wieder,
es geht weiter.
The Final Chapter 3.0, Kapitel 160 kommt nächstes Jahr im Herbst.
Ja, ja. Nee, ich glaube schon, das wird das Ende sein. Ja, aber ich hoffe einfach, keine Ahnung, entweder machen sie nochmal ein Anime oder sowas über die anderen Bücher. Before the Fall. Könnte noch interessant sein, aber an sich würde ich sagen, lass die Geschichte dann auf jeden Fall ruhen.
Ja, safe.
Ja.
Dann ist auch okay.
Und macht um Gottes Willen keinen Live-Action-Film, bitte. Netflix.
Das wird kommen.
Ihr hört uns.
Das wird
wir
kommen.
Wissen. Macht keinen Live-Action-Film.
Wir wissen, wo ihr wohnt. Ja, hast du diesen Live-Action-Film eigentlich mal gesehen?
Nee, also Ausschnitte. Sah verdammt scheiße aus.
Sieht gottlos scheiße aus.
Mhm. Es kommt jetzt auch ein Live-Action-One-Piece-Film raus.
Hab ich gesehen, sieht auch gottlos scheiße aus.
Ja, doch, schon ziemlich. Aber der
aber ich
Avatar.
Ich habe gar keine Ahnung von links. Es kommt ein neuer Avatar, ne? Habe ich aber gar nichts von gesehen.
Avatar Last Airbender, auch Live-Action. Serie, glaube ich. Sieht cool aus.
Hast also, du damals den Live-Action gesehen, der kam?
Ja.
Boah, der war so scheiße.
Der war richtig kacke. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mir den Cast...
Aber ist ein Trailer schon raus?
Ja.
Oh, muss ich gleich mal gucken.
Also ich glaube schon. Also auf jeden Fall habe ich Cast-Bilder schon gesehen.
Hast du den neuen Dune-Trailer gesehen? Dune 2 Trailer, den neuen?
Trailer 2 dann?
Ja.
Nee. Oh, doch. Ich glaube, ich habe den im Kino gesehen sogar. Ja, doch, ich habe den im Kino gesehen.
Der knüllst du dermaßen rein.
Ich fand den ersten besser.
Nein.
Doch.
Nein, nicht, wenn du weißt, was passiert.
Ja, okay, aber ich weiß nicht, was passiert.
Ja, aber ich weiß, was passiert und ich weiß, welche Shots wann kommen und... Herrlich.
Okay.
Herrlich. Ich bin so hyped.
Ja, dieses Jahr kommt eine Menge crazy shit.
Ja, Oppenheimer kommt auch bald.
Oppenheimer
kommt bald.
Und Barbie. Wir müssen, ne, die kommen am selben Tag raus. Wir müssen dann mit Podcast entweder vorproduzieren oder wir hauen zwei auf einmal raus.
Wir gehen auch an einem Tag in beide Filme.
Ja. Oder ja, auch mit zwei verschiedenen Outfits.
Ja, genau.
Zuerst einem Smoking und danach direkt ausziehen und wir sind nur noch in so Jogginganzügen mit pinken.
Einfach nur in so French Shorts.
Ja.
Weißt du, diese Eierquetscher.
Ja.
Ich will geil.
Und auf Inlineskates.
Ja, oder mit Skimboard.
Diese Inlineskates kann man kaufen, die aus Barbie. Also nicht genau die anhaben, die gibt es bestimmt auch auf weirden Seiten zu kaufen, aber, aber du kannst auch genau die, da gab es irgendeinen Drop, den habe ich gesehen. Ich war kurz davor, mir die zu holen.
Okay, nice, ja. Nee, ja. Ich nicht.
Ich stehe auf Rollerskates.
Rollerblades!
Yeah.
Alright, gut, dann sind wir durch, ne?
Wir sind durch.
Alles klar. Super. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit hier, ne? Für alle, die noch da sind, ihr seid cool. Vergesst nicht, diesen Podcast hier zu bewerten, am besten mit 5 Sternen. Folgt ihm, aktiviert eure Benachrichtigungen, damit ihr auch keine neuen Folgen verpasst.
Und erzählt es euren Freunden.
Erzählt es euren Omas. Erzählt
besonders euren Omas.
Cousins, erzählt es euren Müttern und euren Enkeln.
Ja.
Und erzählt es allen, die gibt. Denn dies ist der beste Podcast über Filmfernsehen und andere Medien. Wir sind bedankt, dass ihr dabei wart.
Wir sind bedankt.
Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Das heißt Drehzeug-Podcast. Worüber reden wir nächstes Mal? Ich weiß es noch gar nicht genau, ne?
Das ist noch geheim.
Das ist geheim. Folgt diesen, uns auf Instagram, da werden wir das bekannt geben.
Nein, das machen wir nie. Ja, stimmt.
Digga, folgt unserem Instagram, wir werden es bekannt geben.
Da machen wir, also da gibt es eh kranke Geheimnisse auf unserem Instagram, die ihr nur da erfahrt, ja.
Let's go, alles klar, ne? Das heißt dann, wir sehen uns bis dann und es gibt eigentlich nur eine Sache zu sagen.
Skibidi-bam!